Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die meisten deutschen Städte wachsen, die Mieten steigen und es wird immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Dabei ist ein Dach über dem Kopf essentiell für jeden Menschen. Sozialer Wohnungsbau soll denjenigen Wohnraum bieten, die sich das auf dem bestehenden Markt einfach nicht leisten können. Aber wie steht es eigentlich um den sozialen Wohnungsbau in Deutschland? Damit beschäftigen wir uns in dieser Themenstunde. Zuerst einmal machen wir aber einen Sprung zurück, und zwar fast 500 Jahre zurück ins 16. Jahrhundert. In der Zeit wurde nämlich die erste größere Sozialsiedlung der Welt gegründet. Detektor FM-Redakteurin Mona Kellermann hat sich dieser historischen Siedlung in einem Beitrag gewidmet.
Nur 88 Cent Kaltmiete im Jahr. Was sich erst einmal nach einem Mietertagtraum anhört, ist für einige Augsburger Realität. Sie leben in der Fuggerei, der ältesten größeren Sozialsiedlung der Welt. Seit fast 500 Jahren wohnen dort bedürftige Bürger. Benjamin Scheller ist Professor für Geschichte des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit an der Universität Duisburg-Essen. Er weiß, was schon damals das Besondere an der Fuggerei war.
Es gibt bereits seit der Zeit um 1300 kleinere Siedlungen für Arme, und zwar vor allen Dingen in Süddeutschland, aber auch in den Niederlanden oder in England. Die Fuggerei war insofern neu, dass die Siedlung eben viel größer war, denn diese älteren gestifteten Wohnanlagen für arme Menschen, die haben immer zwischen 6 und 12 Wohneinheiten gehabt, wogegen die Fuggerei ja über 100 Wohneinheiten hatte.
Die Sozialsiedlung geht auf Jakob Fugger, den erfolgreichsten Bankier des 16. Jahrhunderts, zurück. Er entstammt der berühmten Kaufmannsfamilie der Fugger. Angefangen mit Webwarenhandel haben sie sich ein Handelsreich im Europa des 15. Jahrhunderts aufgebaut. Jakob Fugger, der Reiche, wird in diese Familie hineingeboren. Er übernimmt sehr früh das Geschäft und wird schnell zum einflussreichsten Kaufmann seiner Zeit. Für den gläubigen Katholiken ist sein Reichtum durch Gott vorbestimmt. Und so gründet Jakob Fugger 1521 die Armensiedlung in Augsburg. Es ist aber nicht nur reine Nächstenliebe, die den Kaufmann und Bankier dazu motiviert, die Fuggerei zu stiften, sagt Benjamin Scheller.
Zum einen ging es natürlich um die Repräsentation der Fugger in der Stadt Augsburg, denn indem Jakob Fugger diese Armensiedlung gestiftet hat, hat er deutlich gemacht, dass er sich einen zentralen Wert dieser reichsstädtischen Gesellschaft zu eigen gemacht hat, nämlich den des Gemeinnutzens. Das ist das eine. Das zweite ist aber auch, dass Armut damals ambivalent gesehen wurde. Armut ist einerseits etwas, dem Abhilfe geschaffen werden musste, aber Armut wurde um 1500 auch als etwas gesehen, das durch das eigene Verschulden der Armen zustande kommen konnte. Und die Fuggerei hatte daher auch die Funktion, wenn man so will, durch ihre spezifische Architektur, die armen Bewohner auch zu einem fleißigen und ehrbaren Leben anzuhalten.
Heute stellt man sich bei einer Sozialsiedlung eher einen ungemütlichen, grauen Plattenbau vor. Die Fuggerei sieht da ganz anders aus. Durch gemütliche Gassen geht es zwischen gelb angestrichenen Altbauten hindurch. Von den dreistöckigen Häusern sind einige mit Efeu bewachsen. In jedem Haus befinden sich 2 Wohnungen, manche mit Garten. Und auch von innen ist es in den Fuggereiwohnungen gemütlich und geräumig. Auf den 60 Quadratmetern sollen die Bewohner trotz Armut vor allem würdevoll leben. Astrid Gabler ist die Pressesprecherin der Fuggerei und erzählt, wer die Bewohner der Siedlung heute sind.
Momentan leben gut 150 Bewohner hier in der Fuggerei. Und wir haben wirklich vom Kleinkind bis zum hochbetagten Senior, alle Altersgruppen sind sozusagen das größte Mehrgenerationensiedlung, die man sich vorstellen kann, und es sind etwas mehr Frauen als Männer.
Aufgenommen werden allerdings nur katholische Bürger, die in Augsburg gemeldet sind. Das hat Jakob Fugger als gläubiger Katholik in seinem Stiftungsbrief so festgelegt, und der gilt bis heute. Zu der Kaltmiete von 88 Cent im Jahr kommen dann für die Fuggereibewohner noch die Nebenkosten hinzu. Und 3 Gebete am Tag für die Familie Fugger. Kontrolliert werden die Gebete allerdings nicht. Aber wie konnte sich die Fuggerei über eine so lange Zeit bis heute finanzieren?
Also Jakob Fugger hat eben vor fast 500 Jahren einen großen Betrag eingezahlt, der über viele Jahre verwaltet worden ist, dann von der Familie über die Generationen. Und dann wurde 1660 aus einer Kapitalstiftung eine Liegenschaftsstiftung. Das heißt, es wurden Ländereien gekauft, einfach aufgrund der Erfahrung, 30-jähriger Krieg, Staatspleiten. Da ist sowieso schon viel Geld dann auch verloren gegangen. Und um nicht das ganze Vermögen zu verlieren, wurde in Grund und Boden investiert. Und das sind heute ist Wald. Wir haben eine große Fläche an Wald, die wir bewirtschaften und von der aus der Erhalt der Fuggerei garantiert wird.
Die Fuggerei profitiert außerdem auch vom Tourismus. Wenn man sich die Siedlung anschauen möchte, kostet das nämlich Eintritt. Im Sommer besuchen an manchen Tagen über 1000 Touristen die älteste Sozialsiedlung der Welt. Nicht jedem ist dabei bewusst, dass dort immer noch Menschen leben, erzählt Astrid Gabler.
Eine Fuggereibewohnerin hat mir auch schon mal erzählt, dass sie angesprochen worden ist. Da hat jemand den Kopf durchs Fenster gesteckt und hat gesagt, kriegen Sie eigentlich hier was zu essen, während Sie hier tagsüber als Statisten sozusagen so tun, als wären Sie ein Fuggereibewohner.
Aber die Bewohner sind echt und leben wirklich in den gelben Häusern der Fuggerei. Lange vor sozialem Wohnungsbau hat Jakob Fugger, der Reiche, sein Vermögen genutzt, um Menschen bezahlbaren Wohnraum zu bieten. Vielleicht ja auch ein gutes Beispiel für die großen Investoren von heute.
Sozialsiedlungen wie die Fuggerei gab es also auch schon im 16. Jahrhundert. Mit der malerischen Siedlung von Jakob Fugger können aber wohl die meisten Sozialbauten von heute nicht mehr mithalten. Unsere Redakteurin Mona Kellermann ist zu der Themenstunde sozialer Wohnungsbau einmal an die Anfänge zurückgegangen. Jeder kennt das Viertel in der eigenen oder in der nächstgrößeren Stadt, in dem sich graue Betonbauten aneinanderreihen. Der Don im Auge der Städte, das passt hier vielleicht ganz gut. Staatlich finanzierte Sozialbausiedlungen sind ab dem Zweiten Weltkrieg in vielen Städten entstanden. In den Häusern leben dann viele Menschen auf wenig Fläche. Eigentlich ja ein nachhaltiges Konzept. Wären da nicht die grauen Betonklötze, die sich nicht wirklich in irgendein Stadtbild einfügen wollen? Gefühlt kann sozialer Wohnungsbau ja gar nicht ästhetisch sein. Aber muss das? Was kann man aus den Finanzen für den bezahlbaren Wohnraum rausholen? Darüber spreche ich mit Christine Hannemann. Sie ist Professorin für Architektur und Wohnsoziologie an der Universität Stuttgart. Hallo.
Ja, ich grüße Sie.
In vielen Städten gibt es immer wieder Proteste, weil die Blöcke so hässlich sind. Geht sozialer Wohnungsbau auch ästhetisch?
Aber ja. Und das ist eine Frage der Perspektive. Vor allen Dingen bei sozialem Wohnungsbau denke ich nicht nur an ihre grauen Blöcke, sondern ich denke auch an die Bauten der 20er und 30er Jahre. Bruno Taut wäre da ein Stichwort, Ernst May, die Weiße Stadt in Reinickendorf. Also es gibt ja auch in der heutigen Zeit, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ist hervorragender sozialer Wohnungsbau entstanden. Und diese ästhetische Frage stellt sich natürlich, aber ich meine schon, dass sie sich generell stellt für das, was aktuell gebaut wird.
Können Sie mal erklären, was architektonisch überhaupt die Ansprüche an so einen sozialen Wohnungsbau sind?
Also beim sozialen Wohnungsbau geht es leider Gottes zunächst nicht um Baukultur, sondern es geht natürlich um bezahlbares Wohnen. Die Idee des sozialen Wohnungsbaus ist in den 20er und 30er Jahren in der Weimarer Republik entwickelt worden. Dann im Nationalsozialismus weiter ausgebaut worden und nach dem Zweiten Weltkrieg dann als Programm, gerade für die Bundesrepublik Deutschland alt, gesetzlich implementiert worden. Und beim sozialen Wohnungsbau geht es nicht nur um den Geschosswohnungsbau, sondern das Erste, was es im sozialen Wohnungsbau gefördert wurde, waren immer die Einfamilienhäuser. Also das ist viel vielfältiger und es geht um viel mehr als nur um graue Blöcke.
Wenn die Miete niedrig bleiben soll, dann wird aber halt bei vielen Unternehmen am Bau eben gespart. Was bedeutet das dann für die Umsetzung?
Das ist richtig, weil natürlich die Baukosten ein ganz entscheidender Faktor sind, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht. Aber auch diesen Zusammenhang kann ich Ihnen so pauschal nicht bestätigen. Es gibt sehr gute Beispiele in Berlin, zum Beispiel von dem Architekten Baller, wie sozialer Wohnungsbau auch ästhetisch anspruchsvoll gestaltet werden kann. Das hängt an den Bauherren, an deren Ansprüchen und natürlich auch an den Architekten, welche ästhetischen Konzepte sie zur Anwendung bringen. Sozialer Wohnungsbau muss nicht hässlich sein.
Sie haben das jetzt gerade schon mehr als deutlich gesagt, dass es ganz unterschiedlich ist. Wie hat sich die Architektur von sozialem Wohnungsbau denn verändert über die Zeit?
Da muss ich überlegen, weil ich eigentlich gar keine großen Veränderungen sehe. Es sind immer Kleinwohnungen nach demselben Prinzip, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad, Flur. Vielleicht ist mehr Abstellfläche dazugekommen und inzwischen gibt es auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Kinderwegen und so weiter. Aber so vom Grundprinzip, dass sozialer Wohnungsbau im Massenwohnungsbau, im Geschosswohnungsbau für die Kleinfamilie konzipiert wird, daran hat sich aus meiner Perspektive und jetzt auf die Schnelle eigentlich nichts geändert.
Wenn man das vergleicht mit dem normalen Wohnungsbau, auf welche Luxusdetails, nenne ich sie jetzt mal, auf was kann man da verzichten, auf was wird da verzichtet?
Also nicht da kann man, sondern auf was wird verzichtet, weil der Luxuswohnungsbau folgt eigentlich auch diesen selben Parametern. Abgeschlossene Kleinwohnungen für Kleinfamilien und dann ist es natürlich mehr Wohnfläche und auch die Ausstattungsqualität ist höher. Also was die Materialien angeht, da gibt es eben Parkett und kein Laminat, vor allen Dingen Deckenhöhe sozialer Wohnungsbau hat ja häufig recht niedrige Decken, Fensterqualitäten, Dreifachverglasung statt oder Vierfachverglasung statt Dreifachverglasung und so weiter. Aber die Unterschiedlichkeit der Ausstattungsmerkmale ist meiner Ansicht nach wesentlich im Material. Und was ja sehr oft kennzeichnend ist für den Luxuswohnungsbau, sind französische Fenster. Das sind diese großen Fenster, die bis zum Fußboden runtergehen, aber die werden auch sehr gerne umgesetzt, weil dann noch ein halber Quadratmeter mehr Wohnfläche berechnet werden kann für die Summe, die diese Wohnung dann kostet. Das hat überhaupt keine ästhetische oder funktionelle Funktion.
Die Preisbindung bei sozialem Wohnungsbau läuft ja irgendwann ab und dann können Vermieter die schick gestalteten Wohnungen auch teurer verkaufen oder vermieten. Nimmt das dann nicht auch wieder bezahlbaren Wohnraum?
Auf jeden Fall. Und deshalb, wenn ich jetzt ein bisschen sehr genau bin, sehr präzise, ist es auch nicht berechtigt, in Deutschland vom sozialen Wohnungsbau zu sprechen. Wir haben sozial orientierten Wohnungsbau. Genau deswegen, das haben Sie richtig geschildert, wegen des Problems, dass die Wohnungen aus der Bindung herausfallen und dann auf dem freien Wohnungsmarkt natürlich dann zu den entsprechenden Preisen verkauft oder vermietet werden. Und deshalb ist ja das große Dilemma, wenn ich dieses Konzept habe, dann muss ich ständig Sozialwohnungen nachbauen. Und das ist eben in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt worden.
Genau, sowohl Bund als auch Länder haben beim sozialen Wohnungsbau ja auch gekürzt. Ist genau das das Problem?
Ja, da kann ich nur ganz groß und einfach Ja sagen. Das ist das Problem.
Auch sozialer Wohnungsbau kann schön sein. Über Architektur und sozialen Wohnungsbau habe ich mit Christine Hannemann gesprochen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wir können ja viel darüber sprechen, ob sozialer Wohnungsbau auch ästhetisch geht, aber die noch dringlichere Frage ist ja wohl, ob überhaupt genug bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Und da sieht es in Deutschland gerade doch eher schlecht aus. Über die aktuelle Lage und die Finanzierung von sozialem Wohnungsbau in Deutschland spreche ich mit Detektor FM-Redakteurin Mona Kellermann. Hallo.
Hallo.
Gefühlt wird ja im Moment mehr gebaut denn je, aber die Sozialwohnungen sind trotzdem knapp. Woran liegt das?
Also das große Problem beim sozialen Wohnungsbau ist im Moment die Preisbindung für die Vermieter. Der Staat baut ja nicht selber die Wohnungen, sondern nach dem Prinzip der sozialen Marktwirtschaft bekommen die Wohnungsbaugesellschaften, die Genossenschaften und auch private Investoren Steuererleichterungen oder Zuschüsse, wenn sie die Sozialwohnungen bauen. Damit gibt es dann einen Anreiz zu bauen und den Rest soll einfach der Markt bestimmen. Nach einer bestimmten Zeit, so zwischen 15 und 30 Jahren, fallen aber die Sozialwohnungen einfach aus der Preisbindung heraus. Das heißt, dann können sie teurer vermietet werden und sind dann auch keine Sozialwohnungen mehr. Und gerade kommt der Bau von neuem günstigen Wohnraum einfach da nicht mehr hinterher. Es fallen mehr Wohnungen aus der Preisbindung heraus, als neue gebaut werden können. Ulrich Ropatz, Geschäftsführer vom Deutschen Mieterbund, sagt deswegen, es muss unbedingt mehr gebaut werden.
Die Forderung des Deutschen Mieterbundes lautet, wir brauchen etwa 80.000 bis 100.000 Sozialwohnungen neu pro Jahr. Tatsächlich werden im Augenblick gebaut knapp 27.000 Sozialwohnungen im Jahr.
Kritiker sprechen deswegen auch von einer Förderlotterie. Nur weil man einen Anspruch darauf hat, bekommt man noch lange keine Sozialwohnung.
Wie wird der soziale Wohnungsbau überhaupt finanziert? Geht das direkt vom Bund aus?
Seit der Föderalismusreform 2006 ist sozialer Wohnungsbau Ländersache. Der Bund zahlt dafür jedes Jahr einen Betrag an die einzelnen Länder. Das waren in den letzten Jahren immer so um die 1,5 Milliarden Euro. Die Länder sollen dann davon Sozialwohnungen bauen lassen. Aber da liegt die Betonung eben auf sollen. Das Geld ist nämlich nicht direkt an den sozialen Wohnungsbau gekoppelt und es wird nur empfohlen, es da rein zu investieren.
Und haben die Länder in den letzten Jahren da rein investiert?
Also das ist sehr unterschiedlich. In Berlin wurden davon zum Beispiel einfach nur Schulden getilgt und generell geben die Länder das Geld dann auch für Straßenbau oder Modernisierung aus. Dazu kommt dann auch noch zum Beispiel der Bau von Eigentumswohnungen. Einige Länder haben das Geld aber auch wirklich in neue Wohnungen gesteckt.
Die Hälfte entsteht in Nordrhein-Westfalen. Dann gibt es noch Bayern und Hamburg, die sehr aktiv sind. Aber in vielen anderen Ländern, ja, da liegt der soziale Wohnungsbau eher da nieder. Da passiert viel zu wenig.
Diese Finanzierung vom Bund läuft aber dann sowieso nur noch bis Ende 2019.
Und was passiert dann, wenn die Finanzierung durch den Bund ausläuft? Werden die Gelder dann einfach eingestellt?
Also theoretisch müssten die Länder dann alleine für den sozialen Wohnungsbau aufkommen. Ab 2020 ist der Bund nämlich verfassungsrechtlich nicht mehr dazu befugt, die Gelder an die Länder zu zahlen. Damit der Bund die Länder weiter unterstützen kann, muss die Finanzierung ab 2020 in das Grundgesetz aufgenommen werden. Dagegen sträuben sich aber im Moment noch unter anderem die Länder. Das liegt daran, dass die Gelder dann nicht mehr so frei verwendbar wären.
Die Vorstellung des Bundes ist es, diese zusätzlichen Mittel, die dann ab dem Jahr 2020 fließen könnten, die werden de facto mit Auflagen vergeben. Die Auflage ist, erstens dieses Geld zweckgebunden für den sozialen Wohnungsbau einzusetzen und zweitens müssen die Länder kofinanzieren, das heißt mindestens in gleicher Größenordnung Geld zur Verfügung stellen.
CDU und SPD haben diese Änderung dann auch im Koalitionsvertrag festgelegt. Jetzt muss das aber auch noch rechtzeitig abgesegnet werden. Einige Verbände fordern für die Gesetzesänderung auch einen neuen Verteilungsschlüssel, damit in Ballungsräume zum Beispiel mehr Geld fließt.
Es wird immer mehr gebaut, aber trotzdem sinkt die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland. Über diese Problematik habe ich mit unserer Redakteurin Mona Kellermann gesprochen. Sie hat sich für unsere Themenstunde mit dem sozialen Wohnungsbau auseinandergesetzt. Ich danke dir.
Bitte.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.